Ich weiß, dass ihr irgendwo da draußen seid. Ich kann euch jetzt spüren. Ich weiß, dass ihr Angst habt. Angst vor uns. Angst vor Veränderungen. Wie die Zukunft wird, weiß ich nicht. Ich bin nicht hier, um euch zu sagen, wie die Sache ausgehen wird. Ich bin hier, um euch zu sagen, wie alles beginnen wird. Ich werde den Hörer auflegen und den Menschen das zeigen, was sie nicht sehen sollen. Ich zeige ihnen eine Welt, in der alles möglich ist. Wie es dann weitergeht, das liegt ganz an euch.
Agenda Radio, eine Sendung der Medieninitiative Radio Quer.
Hallo, hier sind Tina Kimble und
Harald Gewehr
mit einem Beitrag über die 5-Stunden-Woche. Juli 2004. Bundespräsident Horst Köhler warb dafür, Betrieben zu helfen, indem man sich auch um individuelle Lösungen bemühe. Zur Erhaltung von Arbeitsplätzen könnte demnach auch eine Verlängerung der Arbeitszeit gehören, sagte er. Zudem müsse über Urlaubsverzicht diskutiert werden dürfen. Die Deutschen seien Urlaubsweltmeister. 14. Juli 2004. Der Vorsitzende der CSU, Edmund Stoiber, hat sich für eine Rückkehr zur 40-Stunden-Woche bei gleichem Lohn ausgesprochen. In der Münchner Abendzeitung sagt er, das würde die Firmen konkurrenzfähiger und die Arbeitsplätze sicherer machen. 26. Juni 2004. Der Chef des Münchner IFO-Institutes, Hans-Werner Sinn, sagte der Tageszeitung Die Welt, jetzt ist klar, die 40-Stunden-Woche wird in Deutschland kommen. Es wäre aber besser gewesen, dass man sich bei Siemens auf eine 42-Stunden-Woche ohne Lohnausgleich geeinigt hätte, sagte Sinn dem Blatt. 11. Juni 2004. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks spricht sich für die Einführung der 42-Stunden-Woche bei gleichem Gehalt aus. 6. Juli 2004, der Spiegel. Um zu verhindern, dass Arbeitsplätze weiter ins Ausland verlagert werden, verlangen Wirtschaftsexperten jetzt drastische Maßnahmen. Es geht nicht mehr um die 35- oder 40-Stunden-Woche, sie fordern die 50-Stunden-Woche, zumindest vorübergehend.
Stell dir vor, du wirst geboren, irgendwo frei wie der Wind. Wird dein Leben nicht verloren, noch bevor es recht beginnt. Nutzlos wären deine Tage, all dein Tun wär ohne Ziel. Verstehst du jetzt, das ist die Frage, nur gemeinsam sind wir viel. Aber ist das halbe Leben, das liegt halt bei uns so drin. Ordnung ist die andere Hälfte, nur mit Ordnung hat das Leben Sinn. Die Rosen dienen Pflicht und Macht, alles muss geregelt sein. Und es geht auch Tag und Nacht, so nur kann der Staat gedeihen. Pünktlich morgens aufzustehen und sich in die Schar zu reihen, die dann froh zur Arbeit gehen, so muss die Gemeinschaft sein. Straßen bauen und reparieren, Hand in Hand und Frau und Mann. Und mit Sauberkeit sich ziehen, dass man sich drin spiegeln kann. Aber ist das halbe Leben, das liegt halt bei uns so drin. Ordnung ist die andere Hälfte, nur mit Ordnung hat das Leben Sinn. Gehorsam dienen, Pflicht und Macht, alles muss geregelt sein. Wenn es geht auch Tag und Nacht, so nur kann der Staat gedeihen. All das ist nur durchzuführen, schafft man Zukunft mitzustehen. Tag für Tag und Jahr für Jahr, das ist außerdem bequem. Der Einzelne braucht nicht zu denken, wenn die Führung funktioniert. Dieses Glücksgefühl zu schenken, wird vom Staate garantiert. Aber ist das halbe Leben, das liegt halt bei uns so drin. Ordnung ist die andere Hälfte, nur mit Ordnung hat das Leben Sinn. Gehorsam dienen, Pflicht und Macht, alles muss geregelt sein. Wenn es geht auf Tag und Nacht, so nur kann der Staat gedeihen.
Ameisen müssen so sein, aber 50 Stunden? Seien wir doch mal ehrlich, letztlich geht es für uns Menschen darum, dass Arbeit für Unternehmen und Unternehmer billiger wird. Es ist nicht von Bedeutung, auf welche Weise es geschieht. Die Wirtschaft schafft starke Sachzwänge. Wenn ihr nicht billiger sein wollt, dann lassen wir woanders produzieren und ihr habt gar nichts. Dieses Spiel funktioniert auch prima für die Wirtschaft. Die Politik scheint machtlos. Sie kann nur zustimmen und damit diese Tendenz etwas verlangsamen. Prinzipiell ändert es aber gar nichts. Ich habe den Eindruck, dass die Rufe nach Arbeitszeitverlängerung und Lohnkürzungen immer lauter werden, umso höher die Arbeitslosigkeit ist. Früher hat die Gleichung Wirtschaftswachstum gleich Arbeit mal funktioniert. 1964 erhielt der 1 Millionste Gastarbeiter in Deutschland ein Mofa als Begrüßungsgeschenk. Heute wächst die Wirtschaft und die Arbeitslosigkeit steigt. Ich glaube, dass eine hohe Arbeitslosigkeit im Interesse der Wirtschaft liegt. So kann sie Angst vor Entlassung schüren und die Löhne weiterdrücken. Dabei scheint mir der umgekehrte Weg deutlich logischer. Arbeitszeitverkürzungen, wo immer es geht, die Arbeit wird auf mehr Schultern verteilt, die Arbeitslosigkeit geht zurück, Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherungen werden günstiger. Die Lohnkosten sinken und das Machtverhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern kommt ins Gleichgewicht. Einen noch radikaleren Ansatz verfolgt Darwin Dante, der das Konzept der 5-Stunden-Woche vorstellt. Auf dem diesjährigen Open-Ohr-Festival, welches an Pfingsten in Mainz stattfand, hielt Darwin Dante einen Vortrag, den ihr jetzt in Auszügen hört.
Zunächst zu meiner Person. Ich bin Dante und ich habe 1993 ein Buch veröffentlicht, das heißt die 5-Stunden-Woche, also in der Buchreihe 5 Stunden sind genug. Und die 5-Stunden-Woche bezieht sich auf eine allgemeine Berechnung, wie viel der heutigen Lohnarbeit überhaupt noch notwendig ist, damit wir im selben Luxus- und Lebensstandard leben können, wie es heutzutage üblich ist. Was wir heutzutage ja erleben, ist, dass alle Menschen davon sprechen, dass wir in einer Katastrophe, also dass die Wirtschaft sich in einer Katastrophe befindet. Ich bin eigentlich der Meinung, dass es keine Katastrophe ist. Alle Leute sind der Meinung, dass die Gesellschaft uns nicht mehr mit Arbeit versorgen kann. Da wird davon erzählt, dass das eine Katastrophe sei. Ich bin nicht der Meinung, dass es eine Katastrophe ist. Im Gegenteil, ich bin der Meinung, dass es ein Segen ist. Was ich da an dem Punkt dann eben halt feststellen möchte, ist, dass die Gesellschaft ist schlicht und ergreifend nicht mehr in der Lage, uns alle mit Lohnarbeit zu versorgen, sodass weiterhin dieser Geld-Waren-Kreislauf, so wie wir ihn heutzutage in der Konsumgesellschaft erleben, noch weiter aufrechterhalten können. In diesem Zusammenhang stellt sich bei mir beispielsweise auch die Arbeitslosigkeit ganz anders dar, als es heutzutage dargestellt wird von den Managern und Funktionären. Die starten nämlich zurzeit eine riesen Verleumdungskampagne gegen die heutigen Arbeitslosen. Es wird gesagt, die Arbeitslosen treffe allein die Schuld, sie seien faul. Und man versucht sie im Prinzip durch Kürzungen in den Sozialleistungen, sprich Agenda 2010, wieder zur Arbeit zu treiben. Aber die wahre, eigentliche Ursache von dieser gesamten Sache ist die, dass wir eine Überproduktionskrise haben. Wir haben zu viele Güter auf dem Markt, die Güter werden vernichtet. Das ist so, dass wir trotz 10%iger Arbeitslosigkeit plus 5% Dunkelziffer, das sind diejenigen, die aufgegeben haben, sich überhaupt noch arbeitslos zu melden, weil sie einfach keine Chance mehr auf den Arbeitsmarkt sehen, dass wir trotzdem die größte Überproduktionskrise haben, so wie wir sie eigentlich bisher noch nie hatten. Darüber hinaus ist das größte Problem der Gesellschaft, mit dieser Überproduktion überhaupt fertig zu werden. Deswegen greift man in der Zwischenzeit zur Vernichtung dieser Überproduktion. Jeder kennt die Butter, Käse, Fleisch und Obstberge, die jährlich vernichtet werden. Aber das reicht im Moment noch nicht. In der Zwischenzeit ist es sogar so, dass den Bauern ein Grundlohn für Nichtbestellung ihrer Felder gezahlt wird. Diese Flächenstilllegung, Agrarflächenstilllegungsplan nennt sich das, wird über Satellit überwacht, ob sie auch tatsächlich eingehalten wird. Und alles eigentlich nur damit nicht noch mehr Güter auf dem Markt sind und damit die Preise gehalten werden können. Also das größte Problem ist, wie gesagt, die Überproduktionskrise. So, jetzt steht man im Prinzip vor dem Problem, man hat nicht nur die Überproduktionskrise, sondern man beschäftigt in der Zwischenzeit eine ganze Institution in Europa damit, dass über Satellit die Agrarflächen überwacht werden, damit die Bauern da auch wirklich nichts anpflanzen. Und da sind Menschen mit beschäftigt, die das die Nichtarbeit überwachen. Ja, man muss sich das mal reinziehen und die werden dafür bezahlt. Und eigentlich ist es das Natürlichste der Welt, dass wenn wir jetzt sagen, okay, also das ist ja Unsinn, dann wäre das Natürlichste der Welt, dass wir fordern, dass mit diesem Unsinn aufgehört wird. Dass wir fordern, dass das Ende der Vernichtung der Überproduktion beginnt und dass es zu einer kostenlosen Freigabe der überproduzierten Güter kommt. Denn die Güter wurden von unseren Steuergeldern bezahlt. Das erste Mal, als sie produziert worden sind und dann von den Staaten gekauft worden sind, von dem jeweiligen Staat. Und dann zum zweiten Mal, als man sie vernichtet hat, weil dafür müssen ja auch Menschen bezahlt werden. Also das heißt, wir haben sie in der Zwischenzeit zweimal bezahlt und das wird alles über unsere Steuergelder finanziert und was ja nun offensichtlicher Unsinn ist. Und darüber hinweg möchte ich bemerken, warum werden sie eigentlich vernichtet? Sie gehören ja eigentlich uns. Wir haben sie ja in der Zwischenzeit über unsere Steuergelder gekauft und die Vernichtung sogar mit unseren Steuergeldern bezahlt. Und an der Stelle ist einfach zu fordern, dass dieser Unsinn aufhören soll. Zukünftig sollte außerdem gefordert werden, dass die Produktion nach den Bedürfnissen der Menschen erfolgen soll. Und zwar unter der 15-prozentigen Rate der Arbeitslosen, des Arbeitslosenpotenzials, sollen alle Menschen, die möchten und in der Lage sind, mitzuarbeiten, sollen mitarbeiten im Produktionsprozess, weil viele Menschen möchten ja auch wieder mitarbeiten. Und die Überproduktion, die dann entsteht, weil es ja ganz klar, wenn 15% mehr Menschen noch da sind, die überproduzieren könnten, dann gibt es eine Riesenüberproduktion. Die größte Überproduktionskrise, die es überhaupt jemals gegeben hat. Und da ist es unsere Forderung, dass diese Überproduktion kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Kostenfrei, das heißt entgeltlos. Und das, was wahrscheinlich die Folge von dieser Forderung sein wird, ist das, dass Geld als Tauschmittel überflüssig und unnötig wird.
Händler müssen handeln, Käufer müssen kaufen, Kämpfer müssen kämpfen und Säufer müssen saufen. Alle müssen was tun. Tänzer müssen tanzen und Taucher müssen tauchen, Denker müssen denken und Raucher müssen rauchen. Alle müssen was tun. Ich sah den Tod im Supermarkt, er saß da an der Seite, wo die Leute ihre Sachen in die Taschen tun. Ich sah den Tod im Supermarkt, er hat nicht aufgesehen, er saß nur da in seinen schwarzen Schuhen. Alle müssen was tun. Bohrer müssen bohren und Lacher müssen lachen, Diener müssen dienen und Macher müssen machen. Alle müssen was tun. Kriecher müssen kriechen und Starter müssen starten, Fänger müssen fangen und Wärter müssen warten. Alle müssen was tun. Vergessene Gebete wehen flattern durch die Zeit, vergessene Gebete rattern durch die Ewigkeit. Vergessene Gebete haben keinen Glauben mehr, ich bin nicht kreativ, das ist nur Notwehr. Sieger müssen siegen und Jubler müssen jubeln, Spötter müssen spotten und Doubles müssen dubeln. Alle müssen was tun. Segler müssen segeln und Jäger müssen jagen, Golfer müssen golfen und Schläger müssen schlagen. Alle müssen was tun. Ich sah den Tod im Supermarkt, er saß da an der Seite, wo die Leute ihre Sachen in die Taschen tun. Ich sah den Tod im Supermarkt, er hat nicht aufgesehen, er saß nur da in seinen schwarzen Schuhen. Alle müssen was tun.
Nachdem Arvin Dante eben über die bäuerliche Überproduktion in Deutschland sprach und dies als einen der Faktoren für die missliche Wirtschaftslage in Deutschland darstellte und zu dem Ergebnis kam, dass, wenn man diese überproduzierten Güter kostenfrei verteilen würde, es allen Menschen sowieso besser gehen würde, kommt er jetzt zum Thema Geldwirtschaft im Allgemeinen.
Genau an dem Punkt sind wir dann an diesem Punkt angelangt. Das hier betrifft alle Menschen, die heutzutage in der Bundesrepublik Deutschland zum arbeitstätigen Potenzial gehören. Davon sind allein 15,8 Millionen Menschen in der Geldwirtschaft tätig. Das sind ungefähr 53%. Das heißt, 15%, die zum zu den Erwerbslosen gehören, plus 35%, die eben halt in Banken, Versicherungen, Finanzämter und so weiter und so fort tätig sind. Die alle würden dann auf einen Schlag arbeitslos werden. Die könnten dann auf allen Schlag eben halt in die Produktion mit integriert werden. Und dadurch könnte dann die Arbeitszeit auf einen Schlag auf ungefähr 18,6 Stunden pro Woche gesenkt werden. Das hieße, dass wir, wenn wir etwas mehr arbeiten, beispielsweise dann 20 Stunden pro Woche, dann könnten wir Wohlstand und Bildung zum Menschenrecht erklären. Es würde dann keine Armut mehr geben, kein Notstand mehr an Wohnungen, weil man bedenke mal, wie viel Wohnungen dann allein dadurch frei werden würden, dass die Banken eben halt ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellen würden und Steuerbüros etc. pp. Es wäre also alles im Überfluss vorhanden. Übrig blieben dann nur die notwendigen Arbeiten und dazu würden alle Arbeiten zählen, die zur notwendigen Arbeit gehören. Die notwendigen Arbeiten sind diese hier, 13,7 Millionen Menschen, während das die 40 Stunden pro Woche arbeiten müssten. Und zwar wären das alle Menschen, die im Sozialwesen heute schon tätig sind. Ja, dazu gehören Gesundheits-, Veterinärwesen, Reinigung und so weiter und so fort. Alle Menschen, die in der Produktion tätig sind, das heißt Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei, Energie- und Wasserversorgung sowie verarbeitendes Gewerbe, Industrie und alle Menschen, die zur Verteilung gehören. Das heißt Verkehr, Nachrichtenübermittlung etc. pp. Dazu wären praktisch nur 13,7 Millionen Menschen notwendig von der Bevölkerung. Ich betone nochmal, das sind die Zahlen von 1988. Da habe ich das mal exemplarisch durchgerechnet. Von 61,5 Millionen Menschen bräuchten nur 13,7 Millionen Menschen mitarbeiten, damit wir im heutigen Lebensstandard und Luxus leben, wie wir ihn heutzutage gewohnt sind, durchschnittlich. Der nächste Schritt wäre die Lebensdauer unserer Gebrauchsgüter. Wir wissen ja sicherlich alle, dass wir in einer Konsumgesellschaft leben. Konsum heißt verbrauchen. Verbrauchen, das heißt, es gibt eigentlich keinen Gebrauch mehr. Selbst die Gebrauchsgüter werden auf die Ebene der Verbrauchsgüter abgestuft. Das heißt, sie werden ihrer Lebensdauer verkürzt. Beispiele sind Glühbirnen, die könnten auf 60 Jahre ausgedehnt werden, die Lebenserwartung. Die halten ja heutzutage ein halbes Jahr, wenn es hochkommt. Glas wird beispielsweise sehr, sehr schnell wird schlagfest durch langsames Abkühlen. Das wird nicht gemacht, ganz einfach, damit wir viel Glas brauchen. Damit eben halt für die Arbeit, die wir eingebracht haben, auch immer wieder irgendwas da ist, was wir kaufen müssen. Bei Autos ist es ebenso. Jedem ist es ja bekannt, vor allen Dingen den Bastlern, Autos, die leben nicht lange deswegen, weil sie verrosten. Ja, aber jeder von euch kennt sicherlich auch dieses Beispiel in den Küchen mit dem rostfreien Stahl. An den Spülen hat jeder von uns rostfreien Stahl. Ich frage mich, warum werden die Autos nicht aus rostfreien Stahl gefertigt? Bei den Motoren ist es, die in den Motor heutzutage in den Autos verwendet werden, ist es genau das Gleiche. Die sind auf Hochtourigkeit getrimmt. Hochtourigkeit bedeutet starken Materialverbrauch. Wenn man beispielsweise die Kubikmeterzahl des Autos, also des Motors, vergrößern würde, würden sie eine wesentlich längere Lebensdauer haben. Oder beispielsweise auch im Verbrennungsraum ein Keramiküberzug. Dadurch würde die Lebensdauer auch nochmal wesentlich verlängert werden können. Das sind aber alles Techniken, die nicht verwandt werden, um ganz einfach nicht die Lebensdauer zu verlängern. Der Punkt ist einfach der, dass einfach zu erwarten ist, wenn wir ein Auto einmal in 150 Jahren herstellen, einmal, dann bedeutet es wesentlich weniger Arbeit, dieses Auto einmal in 150 Jahren herzustellen, als das Auto in 150 Jahren zehnmal herzustellen. So, und das ist natürlich eine Einsparung an Arbeit, die ist immens. Außerdem ist die Frage die, sollten wir ein Auto überhaupt noch in Stahl herstellen? Ja, das ist noch die zweite Frage. Ja, also da gibt es sicherlich auch ganz andere Werkstoffe, die biologisch abbaubar sind und die auch verwandelt werden können.
Man mag in konkreten Beispielen Darwin Dante widersprechen. Wir wissen jetzt auch nicht, ob es sinnvoll ist, aus Edelstahl Autos zu bauen. Aber wir sollten nicht an dieser Stelle über Details diskutieren. Richtig ist, dass Produkte langlebiger sein könnten. Wer einen Augenblick darüber nachdenkt, dem werden schnell selber weitere Beispiele einfallen. Ich würde einen Song von großem sozialen und politischen Import. It goes like this. Oh, Lord.
Won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
Was bedeutet diese Argumentationskette der Langlebigkeit? Die Argumentationskette der Langlebigkeit bedeutet, weniger Güter müssen hergestellt werden. Das bedeutet, weniger Fabriken zwangsläufig, weil ein Auto muss halt wesentlich seltener hergestellt werden oder auch Glas. Einen wesentlich geringeren Rohstoffverbrauch, das heißt einen wesentlich größeren Umweltschutz für uns. Und das heißt, weniger Arbeit. Es ist also nicht so, wie uns verschiedene Ökonomen einreden wollen, dass wenn wir größeren Umweltschutz brauchen wollen, dass wir mehr Geld bezahlen müssen, sondern es ist genau umgekehrt, wenn wir die ganze Geschichte mal von der güterwirtschaftlichen Sicht aus betrachten. Außerdem könnten beispielsweise die fossilen Brennstoffe eingespart werden, und zwar vollkommen, indem wir die Wasserstofftechnologie verwenden. Die Firma BMW fährt in der Zwischenzeit mit 30 Autos herum, die Wasserstoffmotoren haben. Die haben nämlich schon diese Keramiküberzüge in den Motoren, sodass eben halt das Wasserstoff nicht das Metall durchdringt. Und dadurch, dass das eben halt nicht mehr durchdringt wird, auch das Metall nicht mehr weich wird. Denn Wasserstoff hat die Eigenschaft, das Kohlenstoff aus Metall herauszuziehen. Und es interessiert aber niemanden. Es interessiert keinen Menschen, dass diese Technik reif ist für die Massenproduktion. Dass wir praktisch andere Energieträger benutzen können, außer eben halt fossile Brennstoffe. Und die Firma BMW versucht, Öffentlichkeit zu gewinnen und jeder kann im Prinzip unter dem Begriff Wasserstoffauto oder Wasserstoffmotoren diese Informationen beim Spiegel online nachlesen. Wasserstoff, das ist nämlich der nächste Punkt. Wasserstoff steht uns in unbegrenzten Mengen auf der Erde zur Verfügung. Dazu könnten wir sämtliche Atomkraftwerke abschalten, sofort, wenn wir entsprechende Wasserstoffproduktion eingeleitet hätten. Und zwar könnte das in Wind-, Aufwindkraftwerken und Sonnenkraftwerken in allen Wüsten der Erde in unbegrenzten Mengen, für uns heutzutage unbegrenzten Mengen, hergestellt werden, sodass die gesamte Energieversorgung der Erde sichergestellt wäre. Das heißt, wir könnten mit einer vernünftigen Energiewirtschaft sofort oder nicht sofort, nach einer gewissen Umstellphase, auf fast alle fossile Brennstoffe verzichten, einschließlich Atomkraftwerke. Dieses Wasserstoff könnte dann, nachdem es dann hergestellt worden ist, über Tankschiffe zum Beispiel nach Europa oder Amerika geliefert werden. Das wäre kein Problem. Ja? Genauso wie heutzutage Erdöl hier geliefert wird. Und es ist einfach nur eine Frage des Willens der Leute, die heutzutage die Macht haben und wie beispielsweise auch die Firma Exxon, die praktisch so eine Entwicklung ganz bewusst versucht zu verhindern. Mit dieser Einsparung an Arbeit wegen der Langlebigkeit der Gebrauchsgüter würden wir auf einen neuen Zahlenwert kommen. Und zwar, dass nur noch 9,1 Millionen Menschen für die Produktion notwendig wären, die 40 Stunden pro Woche arbeiten. Und wenn man das dann praktisch durch 29,5 Stunden teilt, dann kommen dann praktisch hier 12,4 Stunden pro Woche raus. Das ist ganz einfach, die Rechnung, mit einem einfachen Dreisatz nachzuvollziehen. Das ist nicht spekulativ, das ergibt sich schlicht und ergreifend daraus, wenn ich eine siebenfach längere Lebensdauer der Gebrauchsgüteransätze kann ich in ganz gewissen Bereichen, wie beispielsweise für die Autoproduktion oder die Glasproduktion, da kann ich ungefähr davon ausgehen, dass nur noch ein Siebtel des Produktionsumfanges an Menschen, die heutzutage diese Produkte herstellen, notwendig ist. Gehen wir jetzt nun davon aus, dass wir eine Gesellschaft haben, in der die Produkte im Überfluss zur Verfügung stehen. Dann ist es eigentlich nicht mehr notwendig, dass wir Geld besitzen, weil sich dann jeder nach seinen Bedürfnissen von den hergestellten Gütern befriedigen können. Und gehen wir nun davon aus, dass die Menschen tatsächlich in der Lage wären, sich entsprechend basisdemokratisch zu organisieren, um Produktion und Verteilung entsprechend zu organisieren. Dann wäre es möglich, mit 12,4 Stunden pro Woche zu leben. Aber es wäre noch etwas ganz anderes möglich. Es wäre noch möglich, dass beispielsweise die häufig langen Fahrtwege zur Arbeit entfallen. Denn häufig ist es heutzutage so, dass ein Mensch in Mainz lebt und in Frankfurt arbeitet. Deswegen, weil die Arbeit, die er in Frankfurt ausführt, eben halt besser bezahlt wird als in Mainz. Das heißt also, die Motivation, wegen der besser bezahlten Arbeit eine Arbeit an einem entfernt gelegenen Ort anzunehmen, die würde entfallen, vollständig. Oder auch beispielsweise die Rush-Hour, und allein die Rush-Hour betrachtet, bei 12,4 Stunden pro Woche, ja, das würde bedeuten, dass die Rush-Hour erheblich stark nachlassen würde, weil nur noch wesentlich weniger Menschen auf dem Weg zur Arbeit sind. Das würde auch bedeuten, dass unsere Transportwege, die wir heutzutage haben, vollkommen überdimensioniert sind. Da ließen sich also auch noch immense Einsparungen erzielen. Außerdem, wenn jeder sich nach seinen Bedürfnissen von den gemeinsam hergestellten Gütern befriedigen kann, dann hieße das, dass jeder dort leben kann, wo es ihm gefällt. Es wäre niemand mehr gezwungen, heute, wie es heutzutage üblich ist, einen Arbeitgeber anzubetteln, dass er 2 Wochen Urlaub bekommt, sich dann einen Flieger zu setzen, irgendwo hinzufliegen, wo er immer schon mal gerne sein wollte und auch mal vielleicht ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr seines Lebens verbringen wollte, dann aber nach 2 Wochen wieder seine Koffer packt, wieder zurückfliegt, um dann hier wieder seine Arbeit aufzunehmen, weil er nämlich in dem Land, wo er nämlich gerne die Zeit verbringen würde, nämlich keine Möglichkeit findet zum Leben oder zum Mitarbeiten. Es wird ihm einfach heute durch die heutige Gesellschaft möglich gemacht. Das hieße, dass also auch die heutige Urlaubsindustrie, so wie wir sie heutzutage kennen, ja, auch praktisch fast vollständig entfallen würde. Warum? Die Menschen würden ganz in Ruhe das Land bereisen. Ganz in Ruhe das Land bereisen und dort mitarbeiten und dort mit anderen Menschen zusammenleben, dort, wo es ihnen gefällt. Und dann, wenn es ihnen nicht mehr gefällt, reisen sie weiter. Das heißt also, für uns alle eine wesentlich höhere Lebensqualität. Diese Überlegung würde dann bedeuten, dass wir wieder weniger Transportmittel benötigen, damit weniger Fabriken, damit weniger Straßen und damit letztendlich auch wieder wesentlich weniger Arbeit anfallen würde. Nach meiner Berechnung würden dann praktisch nur noch 10 Stunden pro Woche notwendig sein.
Letzten Sommer waren wir schwimmen, letzten Sommer war ganz groß, da sind wir hin zum Baggersee, wir hatten ja kein Moos und ohne Moos nichts los. Letzten Sommer ging die Post ab, da war der Himmel blau, das Wasser war an die Wiesen grün, wir hatten was zum Ziehen, das hatten wir uns geliehen. Es schwamm der dünne Pitt, da kam der weiße Hai vorbei und nahm sie beide mit, der dünne Pitt entglitt. Ich hab ne Gummiente, der kahlen Rettungsring, der Günner saß im Paddelboot und fing noch an zu singen, als er schon unterging. Und in dem neuen Stacheldraht, da schneiden wir uns ein Loch. Hoffentlich geht das noch. Letzten Sommer waren wir schwimmen, letzten Sommer war ganz groß. Da sind wir hin zum Baggersee, wir hatten ja kein Moos. Und ohne Moos nichts los.
Leben, wo es Spaß macht, Urlaub am Baggersee. Darwin Dante ist mittlerweile bei der 10-Stunden-Woche angelangt. Mal schauen, wie es weitergeht.
Auf die Energiewirtschaft brauche ich an dieser Stelle gar nicht weiter einzugehen, weil für die Energiewirtschaft bedeutet das natürlich auch unheimlich große Mengen an Einsparungen, weil ein Auto braucht nur noch einmal in 150 Jahren hergestellt werden. Glas ist schlagfest, braucht auch nicht mehr so häufig hergestellt werden. Wir haben ein wesentlich geringeres Aufkommen für die Transportmittel und Verkehrswege. Da kann auch sehr, sehr viel Energie gespart werden. Und beispielsweise auch über eine neue Architektur bei den Häusern, wie beispielsweise das Null-Energie-Haus, was ja auch fast jedem bekannt sein dürfte, könnten also auch noch erhebliche Energieeinsparungen durchgeführt werden. Das Null-Energie-Haus ist ein Haus, dem keine Energie von außen zugeführt wird. Die Energie wird über Solarkollektoren im Haus selbst hergestellt und in den Energieträger Wasserstoff gewandelt. Der Wasserstoff wird dann im Garten gelagert und dann in energieknappen Zeiten wieder zur Verbrennung an das Haus freigegeben. Damit wird dann elektrischer Strom produziert, also auch beispielsweise Gas zum Kochen. Und dieses Haus ist in der Zwischenzeit so gut gearbeitet, dass es sogar Energie ans Netz abgegeben hat. Ist auch eine Technologie, die unterdrückt wird. Wir sind jetzt ungefähr bei 10 Stunden pro Woche angelangt. Der nächste Punkt wäre im Prinzip der, dass heutzutage auf uns eine Riesenwelle von Vollautomatisierung auf uns zurollt. Die Vollautomatisierung bedeutet, dass es heutzutage schon möglich ist, Verkehrsflugzeuge mit Autopiloten besser zu landen als mit Piloten. Die sind eigentlich heutzutage nur noch aus versicherungstechnischen Gründen in den Verkehrsmaschinen drin. Die Roboter können in der Zwischenzeit fühlen wie ein Mensch, vergleichsweise mit einem Boxhandschuh. Die Menschen können in der Zwischenzeit, also tasten, nicht fühlen. Die Roboter können in der Zwischenzeit erlernen, in der Zwischenzeit das Sehen und das Ausdeuten, das räumliche Ausdeuten. Das heißt also, sie sind auch bald in der Lage, räumliche Zusammenhänge zu erkennen und entsprechend im Arbeitsprozess selbstständig einbezogen zu werden. Darüber hinaus ist es so, dass Roboter Spracherkennung in der Zwischenzeit beherrschen. Das heißt, über so ein Mikro wird der Roboter angewiesen, was er zu tun hat. Und er kann auch angewiesen werden, diesen Text praktisch in einem Word-Dokument abzufassen mit Punkt und Komma und so weiter und so fort. Und teilweise funktioniert es eben halt sogar schon so, dass er grammatikalische Fehler korrigiert. Das ist die auf uns zurollende nächste industrielle Revolution, in der praktisch die Menschen fast vollständig aus fast jedem Arbeitsbereich entlassen werden. Denn was bedeuten Roboter, die Spracherfassung haben? Das bedeutet im Prinzip, dass selbst Sekretärinnen überflüssig werden. Ja, das bedeutet wesentlich weniger Arbeit. Diese Vollautomatisierung, die auf uns zurollen wird, die bedeutet, ich bin beispielsweise noch in der Industrie groß geworden als Elektriker, ich komme über einen zweiten Bildungsweg. Ich habe noch gesehen, wie in der chemischen Industrie vor jedem Kessel ein Mann stand, der den Kessel kontrolliert hat. Ich habe gesehen, wie die erste Rationalisierung durchgeführt worden ist. Das war ganz einfach. Man hat nämlich ein Protokoll angefertigt vor jedem Kessel und dann liefen Leute rum, die das Protokoll dann eben halt ja entsprechend gecheckt haben und dann entsprechende Tätigkeiten durchgeführt haben. Das war die erste Rationalisierungswelle. In der letzten Rationalisierungswelle, die ich mitgemacht habe, war es so, dass es eine zentrale Messwarte gab. Da war ein Rechner und der hat einen kontinuierlichen Produktionsprozess durchgeführt. Das heißt, es waren nur noch 2 Menschen in der Messwarte und 3 Menschen draußen im Betrieb, die geguckt haben, ob die Angaben, die von draußen kommen, auch tatsächlich draußen der Wirklichkeit entsprechen. Nicht, dass da irgendwelche Angaben sind in der Messwarte durch irgendwelche Messinstrumente, die kaputt gegangen sind und draußen spielt sich was ganz anderes ab. Ja? Die Einsparung lag ungefähr bei den 3-fachen. Ja? Früher war es so, dass in so einem Betrieb, der ungefähr ein Drittel von der Menge nur produziert hat, in der gleichen Größe, ungefähr in der Tagschicht von 15 Menschen geleitet worden sind und dann waren noch jeweils ungefähr 15 Menschen in den Nachtschichten und Spätschichten drin und Frühschichten, ja, also im Schichtbetrieb drin. Tagschicht war ganz einfach nur Schlosser und so weiter und so fort, das, was ausgewechselt werden musste und die chemischen Arbeiter, also die Chemiefacharbeiter waren auch nochmal eine ganz besondere Art von Mitarbeitern. Und heute ist es so, dass man vielleicht 3 Leute in der Tagschicht hat und dann 3 Leute in jeder Schicht und dann 2 Leute in der Messwarte. Der wesentliche Punkt ist der, dass die Produktion kontinuierlich gemacht werden kann. Das heißt, auf derselben Fläche mit diesen Leuten wird ungefähr das Dreifache von dem produziert, was früher auf derselben Fläche produziert worden ist. Ja, weil dieser Produktionsprozess kontinuierlich durchgeführt wird. Also das heißt, das ist nicht nur mit der Abzählbarkeit der Menschen in so einem Betrieb zu erfassen, sondern die Leistung hat sich ja noch wesentlich vergrößert. Mit dieser letzten Rationalisierungswelle, die im Prinzip die letzte industrielle Revolution bedeutet, die wir in der Industrie erleben werden, ist es so, dass die Menschen fast vollständig aus dem industriellen Produktionsprozess entlassen werden. Wir werden, nach den damaligen Schätzungen, war es so, dass ungefähr nur noch 5,1 Millionen Menschen in dieser Zeit, wenn diese Vollautomatisierung durchgeführt worden ist, dann überhaupt nur noch arbeiten werden. Und zwar 40 Stunden pro Woche, um uns alle mit demselben Luxus und Lebensstandard zu versorgen, so wie wir es heutzutage gewohnt sind.
Ich bin ohne Job, mir geht es wie vielen. Wir sitzen auf einmal zwischen den Stühlen. Ich war drunter bis gestern. Und sicher ein guter, aber noch besser sagt man, ist der Computer. Wie dem auch sei und wie sie du willst, für alles auf der Welt gibt's prima Argumente. Ein Computer zum Beispiel braucht keine Rente. Spaziergänge stehen mir schon bis zu den Ohren, ich bin einfach nicht zum Nichtstun geboren. Jetzt habe ich die Zeitung schon dreimal gelesen. Raus aus dem Haus und ran an den Tresen. Die Raten sind fällig und bald auch die Miete. Da rechnet man, bis man Krämpfe im Bauch kriegt. Krämpfe, ach ja, kriegt ein Computer auch nicht. Erzählt sich Wunderdinge über diesen Computer, dass er arbeitet für 10 und tatsächlich das tut er. Soll er doch spitze, bloß was mich stört, den Profit macht nur der, dem er gehört. Im Klartext heißt das, du darfst auf den harten Bänken im Arbeitsamt ausgiebig warten. Du suchst eine Stelle, die heißt du, wo wohnst du? Wenn du Glück hast, bist du genau der 2-Millionste. Vielleicht haben sie für dich eine Überraschung parat. Schachtel Pralinen oder so zur Belohnung. Nebenbei ein Computer braucht auch keine Wohnung. Du hast Geld oder bist einer, der anderen zur Last fällt. Man gibt nicht wie Fußpilz, wie ein Ekzem. Ich jucke den Staat ziemlich unangenehm. Wer ist denn schuld an der ganzen Misere? Dass ich auf der Straße stehe, ist das mein Versagen? Der Computer wird's wissen, den sollte man fragen.
Bedenken wir nun die Diskussion über die Altersarbeit oder Altersteilzeitarbeit. Dann ist es beispielsweise so, dass sehr, sehr viele Menschen sich gut vorstellen könnten, dass sie 6 oder 7 oder 10 Stunden pro Woche mitarbeiten könnten. Nur allein deswegen, weil sie eine vollkommene Entlassung in die Arbeitslosigkeit, in die Rente kaum ertragen können. Sie wollen einfach ihrem Leben noch irgendwie einen Inhalt geben, einen Lebensinhalt. Und viele Leute würden gerne wieder mitarbeiten, irgendetwas tun, ihrem Leben irgendeinen Sinn geben. Ja? Aber sie können es eben halt nicht mehr 40 Stunden pro Woche. Sie halten diesen Stress nicht mehr aus. Und viele Leute sagen, dass sie dann gerne noch vielleicht 10 Stunden mitarbeiten würden. Und wenn wir diese Menschen mit berücksichtigen, dann könnten wir beispielsweise dieses erwerbstätigen Potenzial von 29,5 Millionen Menschen, was ja nur 50% der Bevölkerung damals mal entsprach, heute ist es genauso von der Proportionalität her, könnten wir sagen, okay, 2 Drittel der Bevölkerung könnten mitarbeiten, dann hätte man ein wesentlich größeres Erwerbstätigenpotenzial, nämlich nach dieser Rechnung von 41,8 Millionen Menschen. Und die würden sich die Arbeit, die heutzutage oder die zukünftig 1,5 Millionen Menschen in 40 Stunden pro Woche leisten, teilen. Und dann könnte man im Prinzip auf 5 Stunden pro Woche kommen. Aber das handelt sich hierbei nur um einen Durchschnittswert. Wie man das organisiert, ist eine ganz andere Frage. Es sind beispielsweise Möglichkeiten vorstellbar, dass man 30 Stunden oder 35 Stunden pro Woche arbeitet, 10 Jahre lang in seinem Leben und danach ist frei, wenn man das auf die Lebensarbeitszeit bezieht. Aber ich selbst habe damals mal diese Berechnung angestellt, um nachzuweisen, dass eine Gesellschaft, die nach dem Wirtschaftsleitsatz funktioniert, jeder von seinen Fähigkeiten und jedem nach seinem Bedürfnis, dass das möglich ist. Mit diesem Ziel habe ich damals mal diese Berechnung durchgeführt, um einfach zu zeigen, wie wenig Arbeit eigentlich von der Lohnarbeit in einer nachkapitalistischen Gesellschaft noch übrig bleiben wird. In einer Gesellschaft, in der praktisch nachdem jeder Mensch sich nach seinen Bedürfnissen befriedigen kann, ohne dass es Geld oder Zahlungsmittel gibt. Ich erwarte eigentlich von so einer niedrigen Arbeitszeit, allein durch den natürlichen Antrieb des Menschen, selbst irgendeiner Tätigkeit nachzugehen, seiner angeborenen Ruhe und Rastlosigkeit zu folgen, dass dann im Prinzip jegliche Form von Arbeit überhaupt überflüssig wird, dass die Arbeit allein dadurch erledigt wird, dass die Menschen das natürliche Bedürfnis haben, irgendetwas zu tun. Jeder von uns kennt es übrigens. Wer mal 3 Wochen lang am Strand verbracht hat und keine Möglichkeit gehabt hat, irgendwas anderes zu tun, der weiß ganz genau, wie stark dieser natürliche Antrieb ist, dass wir dann irgendetwas anfangen zu tun. Ja? Jeder fängt dann irgendwo an, irgendwas rumzumurksen. Und gehen wir einfach davon aus, dass die Menschen in ihrer Individualität so unterschiedlich sind, wie sie auch wirklich sind. Ja, der eine malt gerne, der andere murkst gerne an irgendwelchen alten Motoren rum, der nächste baut gerne Programme, dann ist es so, dass allein durch diese Fähigkeit der Menschen ihrer Gesamtheit, die Arbeit allein durch den natürlichen Antrieb, durch diese angeborene Ruhe und Rastlosigkeit erledigt werden würde. In ihrer Gesamtheit, deswegen, weil jeder Mensch ja eine andere Ausrichtung von seinen Bedürfnissen her hat, würde jeder Mensch auch irgendwo anders tätig werden. Es würde so ähnlich sein wie in Summerhill, ja, wo die Kinder ja nicht zur Schule gehen brauchten und sie nach 3 Vierteljahr von selbst zur Schule gegangen sind. Dieses Beispiel existiert ja, es wird ja weggewischt, es wird versucht zu verheimlichen. Und da haben wir den praktischen Beweis durchgeführt, dass die Menschen vollkommen selbstständig anfangen, irgendetwas zu tun, wenn man sie nicht zwingt. Und dort sind die Leute dann selbstständig, die Kinder sind selbstständig in die Schule gegangen. Deswegen, weil ihnen was anderes einfach zu langweilig war. Summerhill war eine antiautoritäre Schule in England. Vom englischen Staat. Wer hat schon Interesse daran, dass gezeigt wird, oder dauerhaft gezeigt wird, dass eben halt die Menschen selbstständig einer Arbeit nachgehen oder selbstständig anfangen, irgendetwas zu lernen, ohne dass von außen ein Zwang da ist. Man tut uns ja immer so in die Irre leiten, dass es eben halt einen sozialen Unterschied geben müsse oder dass die Menschen eben halt nur mit Gewalt zur Arbeit gezwungen werden können. Das ist eben halt falsch. Ich gehe davon aus, dass in einer solchen Gesellschaft, wo nur noch so wenig gearbeitet werden muss, dass die Gesellschaft sich grundsätzlich ändern wird. Und zwar wird die zukünftige Gesellschaft eine Gesellschaft sein, so ähnlich wie wir es schon in Summerhill erleben konnten. Dass die Menschen selbstständig anfangen, sich mit irgendetwas auseinanderzusetzen und selbstständig nach Bildung suchen. Sich selbstständig anfangen, untereinander zu bilden. Dass die zukünftige Gesellschaft wird eine Bildungsgesellschaft werden. Eine Bildungsgesellschaft, in der beispielsweise die Menschen Bildung als etwas begreifen, wodurch sie selbst wachsen können, wodurch sie sich selbst entwickeln können und dass sie dann beispielsweise die industrielle Produktion als etwas begreifen, weil ja niemand mehr richtig wirklich so hart arbeiten muss wie in unserer Gesellschaft üblich, als etwas begreifen, wo sie ausprobieren können, was sie beispielsweise in technischen Studiengängen erlernt haben, wo dann im Prinzip die Organisation der Produktion eigentlich so ähnlich wie heutzutage an der Universität in Seminaren geleistet wird. Ja, das ist dann eine Bildungsgesellschaft, von der ich eigentlich hier nur nachgewiesen habe mit dieser Berechnung, dass sie heutzutage schon möglich ist. Das Einzige, was uns davon trennt, ist unser ideologisches Bewusstsein, beziehungsweise die Macht des Kapitals, die uns immer wieder vorgaukelt, dass das kapitalistische Bewusstsein eben halt möglich da sein muss. Aber rein rechnerisch ist das, was ich hier vorgetragen habe, schon heute möglich. Das Einzige, was uns davon trennt, ist unser Wille, und zwar unser kollektiver Wille, das eben halt in die Tat umzusetzen.
Am Ende seines Vortrages malt Dante ein utopisch scheinendes Bild von einer möglichen zukünftigen Gesellschaft. Wir stehen etwas kritisch dieser Vision gegenüber, da wir uns nicht recht vorstellen können, wie sich in Zukunft letztlich das Zusammenleben und Arbeiten der Menschen so wunderbar selbst organisiert. Wir glauben aber daran, dass diese Utopie für uns Menschen, vielleicht mit ein bisschen Organisation, Realität werden könnte, wenn wir nur wollen.
Medieninitiative Radio Quer. Offene Worte für offene Ohren. Bei uns kommen alle zu Wort.
Darwin Dante, dieser Autoren- oder Künstlername, was genau sollen denn wir damit assoziieren?
Nun, Darwin ist der Vertreter der Evolutionslehre, den die Vertreter des kapitalistischen Naturrechts fälschlicherweise in eine ganz gewisse Art und Weise interpretiert haben. Nachdem eben halt jegliche Form von gesellschaftlicher Weiterentwicklung lediglich nur auf Konkurrenz basiert. Dieser Meinung bin ich nicht. Und das drücke ich da letztendlich auch damit aus, dass ich noch den Titel Dante hinzufüge. Dante war der Verfasser der Göttlichen Komödie und in seiner Zeit gab es auch eine Religion, nämlich die des Katholizismus. Und er wurde dafür verfolgt, dass er die Göttliche Komödie geschrieben hat, in der es eine Passage gibt, in der er von einem Engel durch die Hölle geführt wird und dort zu einem Hochofen kommt, wo die Päpste hineingeschoben werden, wenn sie sterben. Und jedes Mal, wenn ein Papst hineingeschoben wird, fangen alle Päpste der Reihe an nach, die Sünden an aufzuzählen, die sie in ihrem Leben verbrochen haben. Und diese Sünden sind letztendlich genau der Punkt. Ich wünsche eigentlich den Vertretern des kapitalistischen Naturrechts, dass sie eines Tages auch als Anbeter des heutigen Götzenkapitalismus auch in diesen Höllenofen landen.
Darwin Dante, du hast heute informiert über die 5-Stunden-Woche, aber wir haben noch einige kleine Fragen. Was mir nicht so ganz klar wurde oder was nur am Rande erwähnt wurde, du hast das Ganze ja berechnet aufgrund von Statistiken aus der Bundesrepublik Deutschland. Inwieweit soll das Ganze weltweit machbar sein?
Die Berechnung für die Bundesrepublik Deutschland ist natürlich nur eine exemplarische Berechnung. Vollkommen unberücksichtigt in dieser exemplarischen Berechnung sind beispielsweise Rüstungsausgaben oder solche Sachen wie, ja, irgendwelche Krabben werden in der Ostsee gefangen oder in der Nordsee gefangen, kommen dann nach Hamburg, werden dann nach Marokko transportiert, werden dann dort gepoolt und dann, wenn sie wie gepoolt sind, dann kommen sie wieder zurück nach Hamburg und dort werden sie dann eingedost. Solche Sachen sind einfach nicht zu berücksichtigen oder beispielsweise auch die militärischen Sachen. Die sind einfach momentan mit diesem einfachen Zahlenmaterial, was ich zur Verfügung hatte, nicht gut zu berücksichtigen. Und eine eingehende Berechnung wäre bücherfüllend geworden. Genauso verhält es sich mit den Berechnungen fürs Ausland. Diese Zahlen dort stehen mir nicht zur Verfügung. Es gibt es nur verschiedene Staaten, die man mit einbeziehen könnte, weil sie einen Teil ihrer Wirtschaftsdaten nach außen hin darstellen. Und da ist Marokko ein exemplarisches Beispiel. In Marokko ist die Produktivrate sehr, sehr niedrig. Das heißt, die Produktionsmaschinen arbeiten auf einen Stand, der ungefähr gleichbedeutend ist von der Bundesrepublik Deutschland bzw. dem Deutschen Reich von 1920. Und darüber hinaus ist es so, dass sehr, sehr viele Menschen dort arbeitslos sind, bei den jungen Männern bis zu 65%. Und hinzu kommt auch noch das, dass wir in Europa, Nordamerika, Japan einen Großteil der Luxusgüterproduktion übernommen haben, die wir dort an den Mittelstand liefern und die eigentlich in den Industrienationen geleistet wird. Infolgedessen gehe ich einfach davon aus, dass sich die Menschen, also dass diese exemplarische Rechnung auch weltweit anwenden ließe und auf einen ungefähren Stand weltweit von zwischen 3 und 8 Stunden liegen würde, wenn man das mal durchrechnen würde. Aber wie schon gesagt, es ist sehr, sehr schwierig, die Zahlen stehen nicht zur Verfügung.
Wir wissen nicht, was Ihnen Ihr freundlicher Buchhändler empfiehlt. Wir empfehlen Ihnen für Ihre Hausbibliothek
Darwin Dante.
Die 5-Stunden-Woche. Die Wurzeln der Herrschaft, dann Gründungskonzept einer herrschaftsfreien Gesellschaft, dann Prinzipien einer herrschaftsfreien Gesellschaft und die neue Welt und das Ende der Lohnarbeit.
Alle Bücher sind erschienen in Manek Manhattan Verlag. Wer sich persönlich mit Darwin Dante auseinandersetzen möchte, sich intensiver mit dem Thema 5-Stunden-Woche befassen will oder sich sein erstes Buch downloaden möchte, kann dies auf seiner Homepage tun. www.5-stunden-woche.de. 5 schreibt sich in diesem Falle als Ziffer.
Aufmerksam wurden wir, Harald Gewehr und
Tina Kemmler,
von der Medieninitiative Radio Quer auf das Thema 5-Stunden-Woche, zuerst über das Online-Magazin Telepolis. Telepolis hat am 15. Oktober 2003 im Artikel
Mobbing wegen missliebiger Internetseite
von Repressionen des Arbeitgebers von Dante berichtet. Laut dem Online-Magazin wurde Dante zum Beispiel eine Kündigung nach 7 Abmahnungen angedroht. Ihm wären deshalb unter anderem nicht erfüllbare Aufgaben übertragen worden. Auf den Bericht von Telepolis aufmerksam gemacht, erreichte der Arbeitgeber eine Gegendarstellung und stritt die Anschuldigungen ab.
Eine Kündigungsabsicht hätte nie bestanden und Konflikte mit Dante hätten andere Gründe.
Dante blieb bei seiner Darstellung. Wir können nicht entscheiden, wie der Fall tatsächlich abgelaufen ist und ob der Arbeitgeber durch die Veröffentlichung dieses Falles den Rückzug angetreten hat. Den Artikel findet ihr übrigens unter
www.telepolis.de,
indem ihr in der Suchmaske Dante eingebt. Jedenfalls gründete sich unter anderem auch zum Schutz von Referenten des Themas 5-Stunden-Woche Ende 2003 der
Förderverein Freie Bildung.
Der Förderverein Freie Bildung will aber vor allem den Umgang mit einem neuen basisdemokratischen Organisationsmodell für die Praxis testen und natürlich auch die Idee der 5-Stunden-Woche verbreiten.